Deswegen muss ich mich einfach respektvoll verhalten. Und wenn ich eben meinen Hund ohne Leine laufen lasse im Wolfsgebiet, und die Jäger predigen es ja immer, dass man es nicht machen soll, ne? Ja. Also so viel dazu. Und dann passiert was, dann muss ich einfach sagen, tut es mir leid für den Hund, Pech gehabt. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also ich meine, das ist ja auch die Ecke in Deutschland, wo jetzt mittlerweile eben wirklich schon 20 Jahre Wölfe da sind. Wer es in den 20 Jahren nicht verstanden hat, dass man seinen Hund anzuleihen hat im Wolfsgebiet, ja, also sorry.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, Matthias.
Ja, hallo, sei mir gegrüßt, Sabine.
Du warst am Wochenende auf Monitoringrunde im Wolfsgebiet. Darüber wollen wir heute sprechen und das nicht ohne Grund, denn mit dem 1. Mai beginnt ein neues Wolfsmonitoring-Jahr. Der 1. Mai, das ist heute, also der Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Mhm. Was beinhaltet eigentlich alles das Wolfsmonitoring?
Ja, also das Monitoring ist ja die wissenschaftliche Erfassung von Wolfsanwesenheitshinweisen, kann man sagen. Also es wird nach Losungen geguckt, nach Trittsiegeln, aber auch Wildkameras natürlich aufgehängt oder ausgewertet. Mhm. All das beinhaltet das Wolfsmonitoring. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also der Wolf ist
kontrollierte, überwachte, ja, wie nennen wir
genau,
das?
Also man weiß eigentlich über kein Wildtier in Deutschland so viel wie über den Wolf.
Ne? Ist ja auch ein Spitzenprädator wieder, das bringt der Name schon mit sich. Ne? Spitzenprädatoren werden auch besonders behandelt.
Genau. Das ist halt wirklich eigentlich eine ziemlich spannende Sache mit dem Wolfsmonitoring. Also mir macht das schon auch sehr viel Spaß. Die großen Runden laufen im Wald und nach Spuren gucken, finde ich schon spannend. Aber natürlich auch dann eben zu erfahren, was dann rauskommt nachträglich. Ja. Also gerade vor allem bei den Genetikuntersuchungen. Ne? Ich denke, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke, dass es wirklich in Sachsen auch mit am besten funktioniert mit dem Wolfsmonitoring. Mhm. Das ist ja eben Ländersache. Also jedes Bundesland macht das so ein bisschen für sich. Mhm. Und in dem einen klappt es besser und im anderen dann eben nicht so gut. Aber ich denke, in Sachsen funktioniert das ganz gut.
Und wer macht das? Wer macht Wolfsmonitoring? Außer dir jetzt zum Beispiel?
Naja, das Wolfsmonitoring machen halt schon sehr, sehr viele Ehrenamtliche. Also ich würde mal sagen, ohne Ehrenamtliche würde es überhaupt nicht funktionieren. Also die sind schon darauf angewiesen, dass es eben Leute gibt, die das freiwillig machen, weil man das halt einfach mit hauptamtlichen Leuten gar nicht abdecken kann. Ne? Also diese ganzen Gebiete ablaufen und so. Mhm. Also das Lupus-Institut, die machen das natürlich schon selber auch, aber die können natürlich nicht überall sein, einfach aufgrund der Personalstärke Ne? Also das ist einfach überhaupt nicht möglich und deswegen sind die natürlich sehr, sehr froh über Leute, die das sehr, sehr gerne machen und zum Glück gibt es davon auch reichlich.
Eigentlich. Was gehört denn alles zum Monitoring dazu?
Also man guckt halt schön nach Spuren, also man läuft große Runden in den Gebieten, wo Wölfe sind oder wo man eben denkt, das ist ein Territorium, da läuft man halt rum. Und guckt nach Trittsiegeln, nach Losungen und wertet Wildkamera, also Fotofallen aus, protokolliert es dann nicht dementsprechend.
Mit dem Ziel, dass man dann Erkenntnisse darüber gewinnt, welcher Wolf ist wo, zu welchem Zeitpunkt und wie viele?
Naja, man will ja schon gucken, wie geht es dem Rudel, ne, wie viele Individuen sind das, haben sie reproduziert, solche Sachen halt. Ne? Also man zählt ja eben eher die Wolfsfamilien an sich. Aber natürlich freut man sich, wenn man dann eben schon genau weiß, in dem Rudel gab es jetzt eben Nachwuchs und das sind so und so viele Welpen. Das kriegt man immer jetzt nicht jedes Jahr genau bei jedem Rudel raus, weil natürlich Wölfe eben schon trotzdem sehr heimlich leben. Mhm. Das eine Rudel macht es einem halt vielleicht mal ein bisschen schwerer als das andere. Und deswegen gibt es halt dann immer mal, so kann man ja bei DBBW gucken auf der Internetseite, gibt es natürlich Rudel, da steht dann eben ganz genau da, wie viele Welpen sie bekommen haben im letzten Jahr. Und bei anderen steht dann eben da, dass es eben unklar ist oder so. Das hat dann eben damit zu tun, dass man es einfach nie rausgekriegt hat. Ne? Mhm. Also entweder hatten sie wirklich keine oder man hat es eben zumindest eben nicht in Erfahrung bringen können.
Manche Wölfe werden dann so berühmt, dass sie sogar Namen bekommen.
Genau.
Sag mal, wie läuft das denn ab, wenn du dir vornimmst, so einen Monitoring-Gang zu machen durch dein Revier? Wie läuft dann so ein Tag ab?
Meistens, also ich mache das eigentlich nie alleine, sondern ich treffe mich da eigentlich immer mit einem guten Freund und wir machen das dann zusammen, weil ja, es ist einfach schöner und entspannter, wenn man sich da noch ein bisschen unterhalten kann. Dann diskutiert man einfach noch darüber, wie halt, was weiß ich, also letztens war es noch so und was denkst du denn, wie das jetzt ist? Also man tut halt so ein bisschen sich austauschen, ne, die Erfahrungen und eben auch so, ja, einfach, wie könnte was sein und so, das macht schon Spaß.
Ja, das heißt, ihr geht dann direkt in ein Gebiet rein, wo ihr wisst, da leben Wölfe und da sind die auch schon öfter gesehen worden, auf dem und dem Weg zum Beispiel. Und da startet ihr dann los und alle Augen auf den Boden gerichtet und dann hofft ihr, dass ihr auf Spuren trefft.
Genau, also wir machen das immer in einschlägigen Wolfsgebieten und laufen dann halt einfach wirklich große Strecken ab. Also jetzt zuletzt bei der Runde waren es so ungefähr 18 Kilometer oder so. Und ja, wie du schon sagst, ne, die Augen meistens auf dem Boden und dann guckt man einfach nach Spuren. Und ja, jetzt momentan allerdings ist es eher mau, ne, was man so findet. Also die Spurenlage ist schon sehr dünn gerade.
Du hast manchmal auch die Kamera dabei, oder?
Nee, meine Kamera habe ich tatsächlich meistens nie dabei, weil meine Kamera, also ich filme ja und deswegen ist das aus der Hand oder so, ist das immer schwierig.
Aber mit dem Handy filmst du zumindest?
Ja, mit dem Handy filme ich natürlich, wenn sich was ergibt oder so, natürlich schon, ja.
Darauf wollte ich hinaus.
Ich habe manchmal eine kleine Kamera mit oder so, aber meine Filmkamera jetzt nicht. Ne,
nein, weil die musst du ja aufbauen, die große Kamera. Aber ich dachte, dass du das auf jeden Fall für dich auch so dokumentierst, was du da siehst. Ich erinnere mich daran, letztes Mal habt ihr eine Wolfslosung gefunden. Die war allerdings schon alt. Ich habe das Material ja sehen dürfen, ihr habt mir das gezeigt. Das war so eine alte Losung, die war nicht mehr zu gebrauchen. Warum war die nicht mehr zu gebrauchen?
Also sie ist zumindest eben für eine genetische Untersuchung nicht mehr zu gebrauchen. Man kann aber alte Losungen zum Beispiel einsammeln für die Nahrungsanalyse oder sowas. Da ist das egal, wie alt die ist. Naja, sei denn, sie ist halt dann kaum noch zu erkennen oder so. Aber wenn man jetzt eine Genetiklosung haben möchte, dann sollte die noch schon sehr frisch sein. Es sollte auch noch nie geregnet haben. Am besten ist es halt wirklich, es ist noch richtig schön so, ja, Darmschleimhaut auf der Losung. Das ist dann eigentlich so die perfekte Genetiklosung.
Damit man eben halt anhand der Darmzellen quasi die Genetik des Wolfs bestimmen kann.
Genau, also man sammelt dann halt ein Stück davon ein, meistens eben das Endstück oder so. Also da,
das Endstück, bitteschön?
Naja, weil das ja quasi vom ich muss jetzt mal so ins Detail gehen, aber so ja, vom Abkneifen, ne? Sag ich jetzt mal. Und da ist einfach die Chance einfach für genetisches Material einfach am besten. Ne?
Also
da ist eben am meisten Potenzial.
Ein. Ja, ja, ja.
Genau, und deswegen nimmt man sich dann vom Ende meistens ein Stück oder so. Aber man hat dann irgendwie schon auch einen Blick dafür, ne, was halt gut aussieht. Also es gibt wirklich so wirklich ganz frische Losungen, die richtig schön glänzen und so. Dann klingt das komisch, wenn man über den Haufen so spricht. Ne? Aber es ist so.
Und was mich auch immer so ein bisschen irritiert, dass immer noch eine Geruchsprobe genommen wird. Was genau riecht man denn anhand der Wolfslosung?
Naja, also Wolfslosung riecht da schon ziemlich streng, finde ich so. Ne? Und sehr, sehr wild. Also ich finde, man kann das schon rausriechen natürlich, ob das ein Wolf ist. Rein theoretisch kann man es auch sehen. Aber es gibt vielleicht auch eben tatsächlich Einzelfälle, wo Hundekot so aussehen kann. Kommt halt drauf an, wie der Hund gefüttert wird, ne?
Zum Beispiel, wenn die Knochen kriegen oder auch Fell kriegen, manche Hunde kriegen auch Fell, dann kommt das ja wieder nach draußen. Dann sieht man das in dem Hundehaufen genauso wie in dem Wolfshaufen.
Dann sieht sie wahrscheinlich ähnlich aus.
Ja, bei meinen Hunden hätte man tatsächlich die Chance, dass es so aussieht wie eine Wolfslosung. Mhm. Bei dem Kleinen vielleicht etwas zu klein, aber bei dem Großen kommt das schon hin in etwa.
Ja.
So, das heißt, du findest also jetzt im Idealfall eine richtig schöne, glänzende, frische, gut duftende Wolfslosung.
Mhm.
Und was machst du mit der?
Na, da hat man so kleine Näpfchen, ne, mit Alkohol. Da kommt dann eben so das beste Stück, was man sich dann rausgesucht hat, rein. Also packt man natürlich mit Handschuhen an.
Ja.
Ne. Das ist zum Beispiel auch sowas, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe das jetzt schon öfters mal gesehen, dass Leute das so anfassen, also mit bloßen Händen. Das würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Also ich kann das auch nur, oder ich kann nur von abraten, weil man auch schon Würmer eben, also ich habe auch schon Würmer in so Losungen gefunden und so. Also ich würde mal sagen, wem an seiner Gesundheit was liegt, sollte es lieber lassen, dann halt doch lieber einfach Handschuhe anziehen. Ich meine, so an sich ist natürlich jetzt streng genommen nichts Ekliges dabei. Es ist halt viel Fell und Knochen, also Fell der Beutetiere und Knochen und so. Aber trotzdem, also ich würde es jetzt nicht so anfassen, sondern man zieht halt Handschuhe an, packt das da in dieses Näpfchen mit Alkohol. Das wird dann beschriftet. Und dann macht man aber natürlich, was eben ganz wichtig ist, noch bevor man die einpackt, macht man nochmal ein schickes Foto. Also man macht ein Foto von der Losung mit dem Gliedermaßstab daneben. Man macht dann auch nochmal ein Übersichtsfoto, wo hat die gelegen, weil Wölfe ja meistens eben an Wegkreuzungen sowas ablegen, damit die Leute das dann auch gut sehen sozusagen, also einen Eindruck bekommen von der Vorortsituation, macht man nochmal ein Überblicksbild. Und all das gibt man dann mit der Genetiklosung und den GPS-Koordinaten, ja, reicht man das dann ein, schickt man das dann ein.
Und im Idealfall weiß man dann nach 14 Tagen, zu wem diese Losung gehört?
Ja, ganz so schnell geht's oft nicht. Aber es werden halt immer erstmal so ein paar Losungen gesammelt und die werden dann halt gesammelt eingeschickt. Deswegen dauert es meistens ein Stück länger. Ja, und dann erfährt man halt, was eben, also welcher Wolf das war im Idealfall. Ne? Also es kann natürlich sein, Man weiß es nicht, welcher Wolf das war, aber wenn er in der Datenbank ist, dann kriegt man natürlich mit, welcher Wolf das war.
Und dann kann man wunderbare Erkenntnisse daraus ziehen, wie zum Beispiel kürzlich bei diesem Wanderwolf, der ja tausende von Kilometern oder 1200 Kilometer Luftlinie zurückgelegt hat nach Spanien. Da kann man dann super Erkenntnisse daraus ziehen, wie und wo der Wolf langgelaufen ist und wo er herkommt. Das ist natürlich auch super spannend, auch genetisch gesehen, inwieweit sich die Wolfspopulation auch genetisch auffrischt, ne?
Genau, es ist neuen total spannend. Ne? Mhm. Genau, man weiß, wo der hingelaufen ist, wo der herkommt. Selbst jetzt innerhalb der Rudel, also man kann halt, man hat irgendwann einen ganzen Stammbaum, man weiß ganz genau, wo kommt der Wolf her, wer sind seine Eltern, wo kommen die wiederum her. Das ist schon ziemlich spannend auf jeden Fall, ja.
Dann seid ihr immer auch auf der Suche nach Trittsiegeln, also sprich nach Spuren im Sand von unseren wilden Wölfen. Und da wird es richtig spannend, weil da, wo die Wölfe laufen, laufen ja mitunter auch Hunde. Und ich hätte zum Beispiel große Mühe, jetzt das Trittsiegel von einem großen Hund und einem Wolf zu unterscheiden. Wie könnt ihr das unterscheiden?
Ja, also ich habe mal so ein schönes Foto gemacht im Schnee. Das war ziemlich cool, weil da hatte man halt ganz viele Hundespuren, man hatte Menschen, also Fußabdrücke von Menschen, man hatte Fahrradspuren, man hatte Autospuren und zwischendrin einfach mal die perfekte Wolfsspur und man konnte sie sofort auf einen Blick erkennen, weil die Wolfsspur halt, also wirklich wie an der Perlenschnur läuft der Wolf ja, also im geschnürten Trab. Und auch mit einem gewissen Schrittabstand, also man sagt immer so, naja, zwischen 1 Meter und 1,30 Meter ungefähr ist die Schrittlänge. Also man misst ja immer von Abdruck zum übernächsten Abdruck sozusagen, also immer von der gleichen Pfote oder von der Pfote zur gleichen Pfote. Und das sollte dann immer so, ja, um die 1,20 ist es meistens, ne? Und ja, Wölfe laufen auch sehr zielstrebig, also ein Hund geht mal links und mal rechts schnüffeln. Wölfe, die wissen eigentlich ziemlich genau, wo sie hinwollen. Und dann guckt man sich auch nochmal das einzelne Trittsiegel genau an. Also das muss natürlich auch eine gewisse, oder gewisse Kriterien sozusagen hat das ja, also gewisse Maße.
Die Pfoten also, sind groß, ne?
Ja, also kommt da mal drauf an, natürlich, ne, ob es ein Rüde ist oder eine Fee. Ein Rüde hat natürlich auch größere Latschen, sage ich jetzt mal, als eine Dame. Aber Wolfstrittsiegel sind schon richtig groß und sie sind eben viel länglicher als die von Hunden. Mhm. Also ich mache immer so, ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber ich mache immer so noch so einen Stöckchentest. Also wenn man jetzt einen Stock auflegt auf die Oberkante der zwei äußeren Ballen, dann gehen die zwei vorderen Ballen mit der Unterkante genau auf dem Stock los. So,
ne? Und beim,
also ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, wie ich es meine. Aber sie sehen, beim Hund überschneidet sich das so. Ne? Mhm. Also eine Hundepfote ist meistens viel runder und die vorderen zwei Ballen stehen sozusagen viel weiter drin und eine Wolfspfote ist einfach ovaler und viel länglicher, genau. Mhm. Also anhand eines einzelnen Pfotenabdrucks lässt sich zwar nicht sicher sagen, ob es ein Wolf ist, ne? Dafür braucht man schon irgendwie eine Spur, die man über mehrere Meter verfolgen kann, aber ich bilde mir zumindest immer ein, wenn man so Spuren, also solche Spuren schon öfters gesehen hat, dann hat man das auch irgendwie so ein bisschen im Gefühl, ne? Also man guckt sich die Spur an und hat dann schon irgendwie so das Gefühl, ja doch, das ist ein Wolf oder so, ne? Aber wenn es dann eben wissenschaftlich oder wenn es eben sehr, sehr genau bestimmt werden soll, dann muss man schon irgendwie eben mehrere Meter haben.
Und das machst du dann auch? Das heißt, diese Daten wandern auch ins Wolfsmonitoring?
Genau. Man tut das alles schön dokumentieren, ebenfalls natürlich mit dem Zollstock, ne? Kann man dann auch fotografieren. Das wird alles dann protokolliert und aufgenommen. Und dann freut man sich natürlich, ne? Wenn man eben schön viele Hinweise findet oder so.
Ja. Am letzten Wochenende habt ihr ja wenigstens ein Trittsiegel gefunden. Ne? Das war ja dann doch ein bisschen befriedigend, weil vorher.
Genau, also eine Spur oder beziehungsweise also mehrere Trittsiegel, aber eine Spur.
Eine Spur habt ihr gefunden, genau, so war das. Ihr habt 18 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Das ist ein ganz schöner Marsch, ne, durch den Wald. Das macht ihr bei Wind und Wetter im Winter wie im Sommer egal.
Ja, gut, also wenn man jetzt eine Monitoringrunde dreht, ist bei Regen vielleicht jetzt nicht ganz so praktisch, eben schon alleine wegen der Losung.
Nicht. Ja, klar. Mhm.
Aber sonst macht man das schon, also wir machen das ja auch einfach, weil es uns Spaß macht, ne? So, und
wenn man jetzt,
dabei kann man dann auch was Gutes tun.
Richtig. Apropos was Gutes tun. Wenn ich jetzt als Spaziergänger oder Wanderer im Wald meine, eine Wolfsspur gefunden zu haben oder eine Losung, muss ich die dann melden oder kann ich die melden? Kann ich mich da ein bisschen nützlich machen?
Naja, man kann zumindest beim Lupus-Institut mal nachfragen zum Beispiel. Dann kann man sich auch solche Töpfchen geben lassen, also solche Alkoholnäpfchen da, dass man eben selber auch in der Lage ist, überhaupt die Losung einzupacken. Weil wenn man die jetzt natürlich einfach so irgendwie eintütet, nutzt das jetzt nicht so viel. Ne? Aber man kann sich solche Näpfchen geben lassen. Also es gibt solche Losungsprobenpakete haben die da. Gibt es übrigens auch für Urin. Ne? Also man kann zum Beispiel auch im Winter, im Schnee, kann man auch Urinproben nehmen. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen, wie man das halt macht. Da darf halt nicht zu viel Schnee drin sein. Dann
verwässert das zu sehr.
Genau, dann geht das nicht mehr so gut im Labor zu untersuchen, aber also das ist auch möglich. Ne? Und also man muss das natürlich nie melden. Man kann das machen. Mhm. Ja, und es kommt natürlich auch immer drauf an. Also so würde ich es zumindest machen. Ich würde mal erstmal entscheiden, wie ich es mache, je nachdem, in welchem Bundesland ich bin, weil ja, in Niedersachsen ja zum Beispiel die Jägerschaft fürs Monitoring zuständig ist und denen würde ich natürlich überhaupt keine Hinweise irgendwie melden, weil ich einfach kein Vertrauen hätte, ganz einfach.
Natürlich nicht. Die machen ja auch keinen Hehl daraus, dass sie großes Interesse daran haben, die Wölfe abzuballern. Ne? Da können wir ja ganz offen drüber sprechen.
Genau. Und deswegen würde ich da definitiv nichts melden. In Sachsen macht das eben das Lupus-Institut und denen vertraue ich.
Ja, klar.
Aber wenn eben die Jägerschaft so die Vorherrschaft hat, da würde ich das definitiv nicht machen.
Dann absolut.
Sollte man es lieber für sich behalten.
Für die wilden Wolfsrudel hat ja jetzt eine ganz besondere Zeit im Jahr begonnen. Du hast das eben auch schon angedeutet. Die Wölfe leben jetzt noch zurückgezogener und es ist ziemlich still im Wolfsland. Matthias, warum ist es momentan so schwer, freilebende Wölfe überhaupt zu sehen?
Naja, es ist halt jedes Jahr das gleiche Spiel. Es ist immer so, wenn es auf die Welpenzeit zugeht, werden sie sehr, sehr heimlich. Man findet kaum Spuren. Manchmal ist es sogar wirklich so, als wären sie wie vom Erdboden verschluckt. Sie sind einfach noch heimlicher, als sie ohnehin schon sind. Mhm. Ne? Und das ist aber jedes Jahr das Gleiche. Und wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie einen Wolf sieht, dann ist das echt eine Ausnahme. Also ist es ja sowieso schon, aber jetzt zu der Zeit erst recht. Wo man das Gefühl hat, hier in dem Gebiet sind sie jetzt gerade zu der Zeit, dann bedeutet das ja, dass es auch das Gebiet ist, wo die Welpen geboren werden. Dann sollte man sie auf jeden Fall in Ruhe lassen. Also abgesehen davon, dass es strafbar ist, ne, weil es natürlich eine streng geschützte Tierart ist. Ja, finde ich, haben Tiere genauso das Recht auf Privatsphäre. Ist jedenfalls meine Meinung. Und dann sollte man sie einfach in Ruhe lassen.
Es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass Tiere, die Junge haben, natürlich auch diese beschützen, ne?
Also was Hunde angeht, ist es bestimmt so. Ne? Mhm. Also ein Hund ist ja sowieso eigentlich, so ein Hund ist sowieso anzuleihen jetzt zur Brut- und Setzzeit generell, ne? Weil ich finde, das hat auch was mit Respekt eben zu tun, dem Wild gegenüber. Also alle, die jetzt Jungtiere haben und so, ich finde, das muss einfach nicht sein, dass ein Hund irgendwie querfeldein durch den Wald stöbert.
Ja, geht gar nicht.
Und natürlich. Mit Wölfen kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Aber was jetzt Menschen angeht oder was menschliche Störungen angeht, die sind natürlich schlecht. Mhm. Aber die Wölfe greifen in der Situation trotzdem nicht an. Ne? Mhm. Also ich weiß, dass die Wölfe trotzdem abhauen. Mhm. Zum Beispiel kann man das auch in ein Doku sehen, wo es um die Wölfe in Tschernobyl geht. Der wird ja auch von einem Wissenschaftler oder werden die Welpen untersucht von einem Wissenschaftler und er wird halt nie angegriffen. Und ich kenne ja selber auch einen Wissenschaftler, der schon Welpen untersucht hat. Ja, also da passiert nichts. Die Wölfe hauen ab, die verteidigen ihren Nachwuchs nicht. Ne? Also zumindest jetzt nie gegen
Nur Menschen. Gegen Hunde und gegen andere Eindringlinge, also andere Tiere und so, die sich da nähern dann. Ne? Du begleitest filmisch immer wieder ganze Wolfsfamilien. Welche Rolle spielen eigentlich die Fähen in so einem Rudelgefüge? Wir haben ja bisher immer oft von den Rüden gesprochen, heute sprechen wir mal über die Fähen.
Also man hat immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Fähen eigentlich diejenigen sind, die das Rudel so zusammenhalten. Ne? Also die Rüden sind zwar immer irgendwie die präsenter sind. Sie werden immer begrüßt, wie als wären sie die absoluten Könige. Und die Feen eigentlich immer so
ist das wirklich
ein bisschen
so?
Unscheinbar sind. Ja. Aber man bekommt aber trotzdem langfristig schon irgendwie den Eindruck, dass die Feen trotzdem die sind, die das Rudel zusammenhalten. Weil meistens auch, wenn die eben sterben, dann eben sich alles ändert. Oder die sind eben auch die Konstanten, so über mehrere Jahre. Mhm. Und ein Rüde kann auch schon mal wechseln. Mhm. Also das passiert. Und deswegen, also es ist auch nie jetzt unbedingt nur mein Eindruck. Also es gibt mittlerweile mehrere auch Wissenschaftler, die sagen, dass das wohl so ist, dass eben wirklich die Feen diejenigen sind, die sagen, wo es lang geht, was gemacht wird.
Okay, die haben das Sagen, alles klar. Wir haben am Beispiel zweier toter Feen kürzlich darüber mal gesprochen, in einem deiner sächsischen Rudel. Matthias, erzähl doch mal die Geschichte zu den beiden Feen, die innerhalb kürzester Zeit beide verstorben sind. Woran sie gestorben sind und was danach in den Rudeln passierte, das konntest du ja eins zu eins erleben.
Ja, also da geht es um zwei Feen in einem meiner Wolfsgebiete, wo ich immer unterwegs bin. Eine Fee, die wurde gefunden tot mit 10 Föten im Bauch. Die hat sich beim Fressen die Speiseröhre aufgeschlitzt mit einem Knochen. Also auch das...
Sowas passiert bei Wölfen?
Ja, genau. Also auch das kann wirklich passieren. Das ist natürlich selten, weil denen ihr ganzes Verdauungssystem natürlich auch irgendwie auf ganz andere Sachen ausgelegt ist, ne, als jetzt irgendwie vielleicht bei uns. Also,
na, wir haben ja immer die Urangst bei unseren Hunden, wenn wir den Knochen füttern. Lässt sich nicht vermeiden. Man gibt denen auch mal, was weiß ich, Rippen oder so. Und da habe ich immer, da schwingt bei mir immer so ein bisschen die Angst mit, oh, hoffentlich geht das gut. Aber mich erstaunt, dass es bei den Wölfen eben halt auch zu diesen, vielleicht seltenen, aber zu diesen Unfällen kommt, ne?
Ja, ja, genau. Also es gab zum Beispiel auch schon mal einen Fall, zumindest hatte ich davon gelesen, dass da eben sich mal ein Wolf auch den Darm irgendwie aufgeschlitzt hat. Und im Falle der Fee in einem Wolfsgebiet, da war es eben die Speiseröhre und die wurde dann von dem Spaziergänger tot gefunden. Also beziehungsweise sein Hund hat die gefunden und sie war eben auch trächtig leider. Ja, also das ist natürlich sehr tragisch und danach hat sich dann dort erledigt gehabt, ne? Also wirklich, die Wölfe waren dann verschwunden, auch lange Zeit. Also mit langer Zeit meine ich wirklich mehrere Jahre, war dort wirklich nichts. Was ich zwar auch immer so ein bisschen verwunderlich finde, weil natürlich ja die Wolfsdichte in der Lausitz oder die Territorien sind ja größtenteils alle besetzt. Und deswegen bin ich eigentlich immer der Meinung gewesen, dass natürlich, wenn dann irgendwo Platz geworden ist, dass sich das schnell wieder füllt. Und das ist, denke ich, auch in der Regel so, aber dort war es eben nicht so. Also es hat wirklich 2-3 Jahre gedauert, bis da wieder ein bisschen Bewegung war, ne? Also es ist schon mal so, dass man mal irgendwie eine Wolfsspur findet oder mal irgendwo eine Losung liegt. Aber wirklich, dass man so viel Hinweise gefunden hat, dass man jetzt weiß, okay, jetzt sind hier wieder definitiv dauerhaft Wölfe. Das hat lange gedauert tatsächlich.
So, dann kam aber eine zweite Fee und die blieb aber auch nicht lange.
Genau, dann waren endlich wieder Wölfe da und dann hat es halt leider auch nie lange gedauert. Dann ist sie überfahren worden und ja, und sie war ebenfalls trächtig. Ne? Also es ist wie verhext manchmal. Und jetzt ist es halt wieder genau das gleiche Spiel. Denn auch jetzt ist eben, was Wolfshinweise angeht, also nichts mehr zu finden. Ne? Es ist wirklich absolut Ebbe. Also ich habe den ganzen Wald auf links gedreht, kann ich sagen, so, also abgelaufen von vorne bis hinten und nichts gefunden, also wirklich gar nichts. Ne? So, und das ist schon heftig und das ist eben zum Beispiel auch so ein Zeichen dafür, dass einfach die Fee so der Dreh- und Angelpunkt ist im Rudel. Ne?
Also ohne die Fee gibt es kein Rudel.
Genau.
Also biologisch gesehen, aber auch sozial gesehen. Also das ist nicht so, dass dann irgendein anderes Rudel kommt oder irgendeine andere Fee sich schnell ansiedelt, sondern wenn da so ein Verlust ist, dann ist das ganz gravierend und existenziell für so ein Rudel.
Genau, also ich will jetzt nie sagen, dass das nie so sein kann, wie du es jetzt gerade gesagt hast, weil ich hatte ja schon, ich glaube, in unserer ersten gemeinsamen Folge gesagt, dass eben die Natur ja immer auch für Überraschungen gut ist und es kann immer irgendwie was passieren, womit man jetzt nie gerechnet hat. Aber ganz generell lässt sich sagen, dass wirklich, wenn die Fee stirbt oder wenn der irgendwas passiert, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Rudel dann wirklich auseinanderbricht, ne?
Leider passiert es in der letzten Zeit immer häufiger, dass viele Wölfe illegal getötet werden. Das kommt dann noch on top zu den natürlichen Todesfällen. Und das ist natürlich umso tragischer, als dass wir ja noch meilenweit entfernt sind von dem günstigen Erhaltungszustand. Aktuell beschäftigt uns ja auch ein Todfund in einem Waldstück in Lauenbrück in Niedersachsen. Da gibt es aber, glaube ich, noch nichts Neues, oder?
Nee, also zumindest habe ich nichts mitbekommen. Du hast auch nichts mitbekommen, ne?
Nee, ich habe jetzt nochmal recherchiert, aber jetzt ist ja nun heute sowieso Feiertag, da gibt es keine Nachrichten, also zumindest keine aktuellen Wolfsnachrichten. Da war am vorletzten Wochenende irgendwie ein toter Wolf gefunden worden. Der Wolf war sehr wahrscheinlich, ne, durch einen Schuss getötet worden, ne?
Ja, und dann irgendwie aus dem Auto geschmissen oder
eben.
Was, ne?
Grauenvoll. Das haben wir tatsächlich aus erster Hand von einem, nicht von dem, aber von einem Wolfsberater gehört, dass der Wolf aus dem Auto geschmissen worden war. Die Rothenburger Polizei hat ein Verfahren eingeleitet. Jetzt sind wir alle mal gespannt, was daraus wird. Bisher ja nicht viel aus diesem Verfahren, ne?
Nee, wahrscheinlich wird wieder nichts passieren, wie immer. Also es ist zwar eigentlich auch traurig, dass man mittlerweile schon überhaupt keine Hoffnung mehr hat, dass da überhaupt was passiert, aber es ist halt einfach so, ne? Also wenn man jetzt so mal ein Stück weit zurückblickt, sieht man einfach, dass irgendwie nie was passiert. Und deswegen, warum soll es diesmal anders sein? Es ist einfach echt ein Trauerspiel.
Was allerdings passieren wird, ist, es wird in den nächsten Tagen forensische Ergebnisse geben und darüber werden wir dann auch hier im Podcast definitiv nochmal sprechen. Ne?
Ja.
Neuigkeiten gibt es auch im Fall des Brandenburger Jagddackels. Du erinnerst dich? Das ist auch, glaube ich, am letzten Wochenende gewesen, oder?
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, ja. Den wollen sie ja jetzt abschießen, ne? Oder?
Genau. Das Landesamt für Umwelt in Brandenburg hier hält eine Beteiligung durch einen Wolf für sehr wahrscheinlich. Das ist eine Pressemitteilung. Ich glaube, die kam sogar am 30. April, am Tag des Wolfes. Das Ergebnis der genetischen Untersuchung ist nicht eindeutig, weist jedoch auf eine Wolfsbeteiligung hin, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Und laut der Halterin war der Dackel ja unbeaufsichtigt im Wald unterwegs und nicht als Jagdhund im Einsatz gewesen. So. Der Brandenburger Jagdverband fordert jetzt eine sofortige Entnahme des Wolfes, um weitere Angriffe ausgehend von diesem Tier auszuschließen.
Da ist ja völlig überzogen. Also aus meiner
warum,
Sicht einfach.
Warum ist diese Forderung so absurd, Matthias?
Ja, also ich hatte es ja in unserer letzten Folge schon gesagt, ne, dass ich einfach finde, dass, also wir sind ja zu Gast im Wald. Also wir bewegen uns in der Wohnstube der wilden Tiere, genauso eben wie unser Hund. Deswegen muss ich mich einfach respektvoll verhalten. Und wenn ich eben meinen Hund ohne Leine laufen lasse im Wolfsgebiet, und die Jäger predigen es ja immer, dass man es nicht machen soll, ne? Ja. Also so viel dazu. Und dann passiert was, dann muss ich einfach sagen, tut's mir leid für den Hund, aber Pech gehabt. So einfach ist das. Ne? Also es ist auch gar nicht lange her, oder es ist nicht lange her, vor ein paar Monaten, wurde ja ein Weißwasser in Collie oder sowas zerpflückt von ein paar Wölfen. Das tat mir natürlich auch leid für den Hund. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also ich meine, das ist ja auch die Ecke in Deutschland, wo jetzt mittlerweile eben wirklich schon 20 Jahre Wölfe da sind. Wer es in den 20 Jahren nicht verstanden hat, dass man seinen Hund anzuleihen hat im Wolfsgebiet, ja, also sorry.
Ganz konkret, lass uns das noch einmal wiederholen. Was rätst du Hundehalterinnen und Hundehaltern, die in Wolfsgebieten unterwegs sind?
Ja, also Hund einfach anleihen. Ne? Man kann ja auch eine Schleppleine nehmen oder so, wenn man jetzt das möchte. Ich verstehe das zwar, dass man seinen Hund auch mal frei laufen lassen will, aber dann muss man sich einfach irgendwie ein anderes Plätzchen suchen. Wolfsgebiet definitiv immer anleihen und dann passiert nichts. Also ich habe selber einen guten Kumpel, der schon öfters Wölfe getroffen hat mit seinem Hund. Und da ist nie was passiert. Der Hund ist so immer völlig ausgeflippt an der Leine. Die Wölfe waren immer tiefenentspannt und sind dann halt auch gegangen. Ne? Die haben dann geguckt, warum der gerade so ausflippt, haben sich wahrscheinlich darüber gewundert und sind dann einfach abgehauen. Da ist nichts passiert, da passiert auch nichts, weil man ja quasi den Hund mitschützt, also mit seiner Anwesenheit. Aber wenn der Hund natürlich unangeleint ist, dann kann sowas halt passieren. Das muss nie passieren, aber es kann passieren. Es gibt bestimmt viele Begegnungen, wo Hund und Wolf aufeinander getroffen sind, wo auch nichts passiert ist, ne? Wo vielleicht auch der Hund mit den Wölfen oder mit dem Wolf gespielt hat oder so. Gerade wenn das jetzt noch junge Wölfe sind, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass die auch zusammen spielen oder so, ne? Ich denke, dass das dann eher eben wirklich gefährlich wird, wenn der Hund auf einen Altwolf trifft, der sein Territorium verteidigt oder so. Was haben die Welpen ja näher? Also die Welpen jetzt mit 10, 11 Monaten oder so, die sind zwar schon genauso groß, aber die haben ja noch nie so dieses Territorialverhalten. Von daher denke ich mal, gibt es da bestimmt viele Begegnungen, wo auch nichts passiert. Aber trotzdem sollte man seinen Hund einfach anleihen. Und ich finde ja auch ganz unabhängig von den Wölfen sollte man das eben machen, finde ich, weil es eben einfach was mit Respekt zu tun hat, den anderen Tieren auch gegenüber. Ne? Es gibt bestimmt auch viele Zwischenfälle, wo ein Hund einfach irgendwie in Kids irgendwo schreddert. Man kriegt das überhaupt nie mit. Da rennt mal kurz vom Weg runter, macht irgendwo was kalt und kommt wieder zurück. Und der Besitzer merkt es überhaupt nicht.
So sieht das aus. Glaubst du, dass ein Wolf unterscheidet zwischen Rüde und Hündin als Eindringling? Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Rüden im Wald spazieren gehe und der trifft auf einen Wolfsrüden, dass es dann potenziell brenzliger wird, als wenn ich jetzt mit einer Hündin laufen würde?
Also das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, wissen tue ich es nicht, weiß ich nicht, ne, aber könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ne.
Es gab ja in Amerika oder in Kanada diese Geschichte von Romeo the Wolf. Kennst du die Geschichte?
Ja, genau. Der mit dem Hund immer gespielt
hat. Genau,
ne?
Der hat mit dem Labby immer gespielt. Das ist ja auch legendär, ist ja auch bei Facebook, gibt es da eine richtige Gruppe zu. Das war so ein Timberwolf, so ein großer schwarzer Wolf. Ja. Der hat sich mit generell, glaube ich, mit Hunden ganz gut verstanden.
Der hat, glaube ich, sogar ein Denkmal bekommen.
Der hat ein Denkmal bekommen. Es war aber auch ein Einzelgänger. Das haben wir ja auch relativ selten bei Wölfen, dass die so alleine unterwegs sind, ein Leben lang oder so. Ne?
Also das stimmt, ja.
Das war Romeo auf jeden Fall. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr den noch nicht kennt. Toll ist ja auch wieder, und das war ja zu erwarten, dass die Medien sich wieder überschlagen. Was würdest du dir jetzt abschließend für diese Folge, Matthias, von den Medien generell so wünschen?
Ja, dass man einfach erstmal so ein bisschen die Bälle flach hält, ne? Also, und eben auch mal genau hinguckt, wie waren denn die Umstände und so weiter. Also, dass man halt jedes Mal so ein Fass aufmacht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin langsam auch so ein bisschen müde davon, weil ich es einfach nur noch nervig finde und unerträglich, dass man halt jedes Mal so ein Bromborium da veranstaltet. Es ist halt einfach ein wildes Tier, da kann eben was passieren, wenn mein Hund unangeleint auf das Tier trifft. Das ist aber jetzt irgendwie überhaupt kein Grund, auch den Wolf irgendwie abzuschießen, weil warum? Also was macht den jetzt irgendwie besonders gefährlich? Er hat sich halt einfach so verhalten, wie sich eben ein wildes Tier einem Hund eben gegenüber verhält. oder verhalten kann. Aber das ist ja nichts irgendwie jetzt Unnormales oder so, sondern das ist einfach, das Fehlverhalten ist doch ganz eindeutig bei der Dame da zu suchen.
Richtig.
Sondern es geht ja im Endeffekt darum, dass man eigentlich nur da sitzt und drauf wartet, dass endlich was passiert. Also man kann es ja eigentlich auch kaum abwarten, dass mal irgendwie endlich ein Mensch angegriffen wird. Das ist einfach so. Also man sehnt es herbei, ja, und stürzt sich dann auf alles Mögliche, weil man eben nach allen möglichen Gründen sucht, um sich dem Wolf endlich zu entledigen und den endlich loszuwerden und abknallen zu können. Das ist doch die wahre Intention dahinter, aus meiner Sicht. Deswegen wird das auch jedes Mal so hoch, also so breit getreten und so hoch gepusht. Ne, und zu den Jägern muss ich auch nochmal sagen, also die Jäger sind ja auch immer die, die sagen, ja, hier Brut- und Setzzeit, Hunde anleihen, ne, was ist natürlich vernünftig, sollte man machen, habe ich ja schon erwähnt. Aber dass ausgerechnet die es dann nicht machen, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache.
Ja, und sich dann auch noch dafür feiern, das ist das Schlimme daran. Bleibt uns einfach gewogen und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, Matthias.
Ja, kann ich nur zurückgeben, ich freue mich auch. Tschüss, bye bye.
Ciao.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Geis. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.